Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. In der iranischen Hauptstadt Teheran hat Präsident Ahmadinejad ein Abkommen mit der Türkei und Brasilien unterzeichnet. Ein Ausweg im Atomstreit könnte sich andeuten. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist das Ultimatum an die Rothemden eigentlich abgelaufen. Die Situation auf den Straßen ist unübersichtlich. Die neue Aschewolke aus Island beeinträchtigt den Flugverkehr in Teilen Europas, der Schweizer Luftraum bleibt aber wohl offen. Und im Golf von Mexiko gelingt es offenbar, einen Teil des auslaufenden Öls direkt am Leck auf dem Meeresboden aufzufangen. Was seit 4 Wochen vor der US-Südküste passiert, zeigt schonungslos auf, mit welchen Risiken die Offshore-Ölförderung verbunden ist, sagt Christian Bussau. Der Meeresbiologe arbeitet für Greenpeace Deutschland und ist Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Stefan Wüttrich.
Im Atomstreit mit Iran scheint ein Ausweg möglich. Irans Präsident Ahmadinejad hat zugesagt, dass sein Land Uran im Ausland anreichern lässt und im Gegenzug Brennstäbe für einen Forschungsreaktor bekommt. Der Tausch soll in der Türkei stattfinden. Ahmadinejad unterschrieb dazu einen Vertrag unter Vermittlung der Türkei und Brasiliens, wie ein Sprecher des iranischen Außenministeriums bestätigte. Erste Reaktionen fallen zurückhaltend aus. Die Hauptsorge gelte nicht dem Uran für Forschungsreaktoren, sondern dem ganzen iranischen Atomprogramm, sagte etwa EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy. Indien hat eine atomwaffenfähige Rakete getestet. Der Test verlief nach Angaben der indischen Armee erfolgreich. Man habe alle Ziele erreicht. Die Rakete mit einer Reichweite von 2000 Kilometern ist rund 20 Meter lang. Sie kann einen Sprengkopf von bis zu einer Tonne tragen. In Großbritannien sind die meisten Flughäfen wieder offen, so auch die großen Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick. Die Flughäfen von Amsterdam und Rotterdam in den Niederlanden bleiben wegen der neuen Aschewolke aus Island weiterhin geschlossen. Die Europäische Flugsicherheitsbehörde Eurocontrol rechnet damit, dass heute europaweit rund 1.000 Flüge ausfallen, von insgesamt knapp 30.000. Der Schweizer Luftraum bleibt voraussichtlich offen. Nach Angaben des Bundesamtes für Zivilluftfahrt wird die Aschewolke zwar die Schweiz erreichen, aber gemäss den letzten Informationen werde die Aschewolke keine Dichte haben, sodass es kein Problem für den Flugverkehr geben wird, so das Batzel. In Thailands Hauptstadt Bangkok ist das Ultimatum der Regierung an die Adresse der Demonstranten abgelaufen. Sie hätten bis um 10 Uhr Schweizer Zeit das besetzte Geschäftsviertel verlassen müssen. Unklar ist, wie viele der geschätzten 3000 Rothemden der Forderung nachgekommen sind und was die Armee jetzt unternehmen wird. Ein Regierungssprecher sagte, es könne wieder verhandelt werden, sobald die Demonstranten ihren Protest aufgeben würden. Die Rothemden ihrerseits verlangen einen Waffenstillstand und dass die UNO vermittelt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO ist trotz einer großen Studie zu keinem klaren Ergebnis gekommen, ob das Telefonieren mit Mobiltelefonen das Risiko für Hirntumore erhöht. In der Studie wurden die Daten von 13.000 Handynutzern in 13 Ländern erfasst, über einen Zeitraum von 10 Jahren. Es lasse sich aber aus den Resultaten nicht eindeutig herauslesen, ob Handys das Krebsrisiko erhöhten oder nicht. Für eine Entwarnung sei es deshalb zu früh, sagte der Direktor der internationalen Krebsforschung der WHO. Die FDP möchte, dass sich die Schweizer Bevölkerung sicherer fühlt und verlangt entsprechende Massnahmen. So sollen die Kantone etwa an heiklen Standorten Überwachungskameras installieren dürfen. Weiter fordern die Freisinnigen, dass die Polizei bei Demonstrationen immer hart durchgreift und kriminelle Ausländer müssten rasch ausgeschafft werden. Die FDP will aber nicht, dass Bund und Kantone für diese Massnahmen mehr Geld einsetzen als bisher. In der Schweiz müssen jedes Jahr über 9000 Menschen zum Arzt, weil sie von einem Hund gebissen wurden. Das schätzt die Versicherungsanstalt Suva in einer Studie. Bissunfälle machen aber nur gut die Hälfte der Unfälle aus, die durch Hunde verursacht werden. So kommt es immer wieder vor, dass Menschen von Hunden umgerannt oder durch die Leine umgerissen werden. Laut der Suva kosten die Unfälle mit Hunden jährlich 11 Millionen Franken. Der Automarkt in Europa ist im April erstmals seit 10 Monaten geschrumpft. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 7% weniger Autos neu zugelassen, wie der Europäische Herstellerverband mitteilte. Als Grund gibt der Verband das Ende der sogenannten Abwrackprämie an. Denn in mehreren europäischen Ländern ist das staatliche Konjunkturprogramm ausgelaufen. Am stärksten ging der Absatz in Deutschland zurück. Eine Meldung vom Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft muss an der WM in Südafrika auf ihren Captain verzichten. Michael Ballack hat sich am Wochenende im englischen Cup-Final einen Bänderriss am rechten Fuß zugezogen.
12.36 Uhr. In den nächsten Minuten versuchen wir abzuschätzen, was der Kompromiss wert ist, auf den sich Iran im Atomstreit eingelassen hat. Was die sogenannte gespannte Ruhe nach dem Ultimatum in den Straßen der thailändischen Hauptstadt Bangkok bedeutet und fragen, wie sich die Schweizer Fliegerei auf den neuen Schub Vulkanasche aus Island einstellt. Dann nach Australien. Dort ist Regierungschef Kevin Rudd innerhalb 30 Monaten vom großen Hoffnungsträger zur landesweiten Enttäuschung geworden. Und nach Zürich. Da hat sich die städtische Siedlung Brunnenhof zum Wohnmodell für Familien aus 30 Ländern entwickelt. Und die Ölpest im Golf von Mexiko ist Stoff fürs Tagesgespräch mit dem Meeresbiologen Christian Bussau. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.474 Punkten, plus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 40,07 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 13,75. Das Wetter. An den Voralpen und im Osten ist es heute wechselnd bewölkt und zeitweise fällt etwas Regen. Sonst ist es im Norden nur selten nass und es scheint zeitweise die Sonne. Die Temperatur steigt auf rund 14 Grad. Im Wallis und im Tessin ist es meist sonnig, mit Nordföhn wird es im Tessin 24 Grad warm. Morgen Dienstag bleibt es den Alpen entlang und im Osten wechselhaft, sonst ist es freundlicher. Im Süden geht es sonnig und warm weiter. Am Mittwoch wechseln sich Sonne, Wolken und lokale Regenschauer ab. Es bleibt kühl mit höchstens 12 bis 15 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Im unendlichen Atomstreit mit Iran scheint sich ein Ausweg anzubahnen. Der iranische Präsident Ahmadinejad hat sich in einem Dreiergipfel mit dem türkischen Regierungschef und dem brasilianischen Staatspräsidenten auf einen Kompromiss eingelassen und ein Abkommen unterzeichnet. Danach ist der Iran nun bereit, Uran im Ausland anreichen zu lassen, statt dasselbe zu tun oder tun zu wollen. Friedrich Steiger, im Prinzip stimmt Iran damit einem Kompromiss zu, der schon länger auf dem Tisch liegt. Wie sieht der im Detail aus?
Es geht darum, dass der Iran 1200 Kilo bisher niedrig angereichertes Uran exportiert und im Gegenzug höher angereichertes Uran in Form von Brennstäben für seinen medizinischen Forschungsreaktor erhält. Im Unterschied zu dem Kompromiss, der schon seit fast einem Jahr auf dem Tisch liegt, findet dieser Austausch nicht in Russland statt, sondern in der Türkei. Das ist aber eigentlich auch schon der einzig wesentliche Unterschied. Und der Vorteil dieses Deals ist eigentlich Zeitgewinn. Vorübergehend hat dadurch der Iran keinen Zugriff mehr auf diese 1200 Kilo niedrig angereichertes Uran. Das ist etwa so viel, wie für den Bau einer Atombombe nötig wäre. Und der Iran hat eigentlich jetzt auch keinen Grund mehr, das Uran von niedrig höher anzureichen. Denn er bekommt ja die Brennstäbe mit dem höher angereicherten Uran für seinen Forschungsreaktor.
Sie sagen es, der Vorschlag lag schon länger auf dem Tisch, aber offensichtlich kommt es darauf an, wer am Tisch sitzt. Welche Rolle spielt der brasilianische Präsident? Was kann Lula, was andere nicht können?
Man könnte sagen, es ist nicht nur wichtig, was kann Lula, sondern auch, wer ist Lula und wer ist Erdogan, was andere nicht sind. Diese beiden Vertreter Brasiliens und der Türkei gelten im Iran als Freunde. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Inhalt. Und das ist es auch, was es dem Iran leichter gemacht hat, hier Zugeständnisse zu machen. Zugeständnisse, die der Iran beispielsweise gegenüber Amerika, aber auch gegenüber Europa nicht machen kann, weil im jetzigen Regime in Teheran werden diese Länder, auch die meisten europäischen Länder, eben nicht als Freunde, sondern als Feinde gesehen.
Gibt es erste Reaktionen auf diesen Schritt von heute?
Es gibt wenige Reaktionen und diese sind erst noch sehr, sehr zurückhaltend. Der französische Außenminister Kouchner zum Beispiel sagt, die UNO-Atombehörde müsse sich jetzt mal äußern dazu. Also er tue das noch nicht. Die Russen sagen, sie würden das Abkommen sehr, sehr genau prüfen. Also sie äußern auch ein gewisses Misstrauen. Es sagt auch niemand im Moment, die geplanten UNO-Sanktionen gegen den Iran seien inzwischen vom Tisch. Also man ist da sehr, sehr unsicher und überhaupt noch nicht bereit, das als Durchbruch zu sehen. Die einzigen, die sich bereits sehr, sehr negativ geäußert haben, wenn auch nicht offiziell, sind die Israelis. Sie sagen, das Ganze sei nur eine neue Finte des Iran.
Und wie beurteilen Sie diesen Schritt im ganzen Kontext? Fernziel ist ja, den Iran vom Bau von Atomwaffen abzuhalten. Ist es ein Schritt in die richtige Richtung oder allenfalls doch mehr?
Es ist wohl ein Schritt in die richtige Richtung. Ich würde nicht von Durchbruch sprechen. Erstens ist der Wortlaut des Abkommens noch nicht bekannt. Das müsste man kennen, um wirklich urteilen zu können. Zweitens ist unklar, ob der Iran damit nun bereit ist, voll mit der UNO-Atombehörde IAEA zu kooperieren. Und dann kommt auch noch ein Problem hinzu, und zwar etwas, was der Iran heute schon geäußert hat. Er sagt nämlich, wir werden trotzdem weiter Iran höher anreichen auf 20% und das, obschon man ja dieses 20% angereicherte Uran für die Brennstäbe nun bekommt. Also hier ist irgendwo ein Widerspruch drin. Und es ist in der Tat möglich, dass es einmal mehr nur darum geht, Zeit zu gewinnen und eben nicht wirklich die große Dynamik in Richtung Gespräche und Frieden auslöst.
Das waren Einschätzungen von Fredi Steiger. Hintergründe zum Atomstreit und ein Spezialdossier zu Iran gibt's auf drs.ch. In Thailand hatte der nationale Krisenstab den aufständischen Rothemden in Bangkok ein Ultimatum gesetzt, die Protestzone in einem Einkaufsviertel der Innenstadt zu verlassen. Die Aufforderung wurde mehrmals über das Fernsehen verbreitet und auch auf Flugblättern, die aus Helikoptern über dem Gelände abgeworfen wurden. Vor 2,5 Stunden ist das Ultimatum abgelaufen. Ostasien-Korrespondent Urs Morf über die aktuelle Lage.
Ein Sprecher der Polizei, deren Hauptquartier direkt an der wichtigsten Straßenkreuzung in der Protestzone liegt, sagte kurz nach Ablauf der Frist einem thailändischen Fernsehsender, jetzt seien es noch ungefähr 5000 Rothemden, die auf dem Gelände ausharrten. Mehrere hundert Frauen mit Kindern hätten aber in einem ebenfalls in der Zone liegenden großen buddhistischen Tempel Zuflucht gesucht, einem Gelände also, das in Thailand auch von den Sicherheitskräften als unantastbar respektiert werden dürfte. Noch kurz zuvor hatten Anführer der Regierungsgegner erneut bekannt gegeben, sie seien zu Verhandlungen bereit, allerdings nur, wenn sich zuvor die Streitkräfte zurückzögen, die in den letzten 4 Tagen einen Belagerungsring um das Gelände gezogen haben und dieses gegen außen abriegeln. Ein Sprecher des nationalen Krisenstabes der Regierung und der Streitkräfte wies dieses Angebot umgehend zurück und kündigte an, die Truppen würden versuchen, das besetzte Gelände zu räumen, sobald das machbar erscheine. Einen Zeitpunkt wollte der Sprecher nicht nennen, er ließ auch offen, ob damit auch ein gewaltsames Vordringen in die Protestzone gemeint sein könnte, das mit Sicherheit zahlreiche Opfer fordern würde. Bisher hat der Räumungsversuch offenbar nicht begonnen. Aber gemäß thailändischen Fernsehberichten sind die Kämpfe an der Peripherie der Protestzone wieder aufgeflammt. Dort versuchen bewaffnete Kämpfer der Rothemden schon seit 3 Tagen, den Belagerungsring der Truppen von außen her zu sprengen. Die Stammgebiete der Rothemden im Norden und Nordosten von Thailand scheinen bisher überraschend ruhig zu bleiben. Die Regierung hatte am Sonntag den Ausnahmezustand auf nun insgesamt 22 dieser Gebiete ausgedehnt. offenbar weil in einer der Provinzen, in Ubon Ratchathani, am Sonntag Anhänger der Rothemden Autoreifen verbrannt hatten. In Bangkok befürchtete man, die Unterdrückung des Protests in der Hauptstadt könnte im Hinterland zu einem größeren Aufstand führen.
Eine neue Aschewolke aus Island kommt näher. Und obwohl die Wolke auch die Schweiz erreichen wird, sind im Moment keine Einschränkungen im Luftraum vorgesehen. Die Situation bleibt aber unsicher. Der Amsterdamer Flughafen Schiphol jedenfalls bleibt bis am Nachmittag geschlossen. Und auch Flughäfen in Nordirland, im Norden Englands und in Schottland sind weiterhin betroffen. Caroline Ahren fasst zusammen.
In der Nacht auf Dienstag wird die Aschewolke die Schweiz erreichen. Aber der Luftraum werde die nächsten 24 Stunden voraussichtlich offen bleiben, da die Aschekonzentration gering sei, sagt Daniel Güring, Mediensprecher vom Bundesamt für Zivilluftfahrt Batzel.
Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass in den kommenden Tagen weitere Aschewolkenfetzen in die Schweiz getrieben werden. Und je nachdem, wie der Vulkan aktiv ist, kann das natürlich dann auch zur Folge haben, dass wieder eine höhere Dichte zu erwarten ist und es folgedessen dann Maßnahmen bräuchte, Einschränkungen, um die Sicherheit des Flugverkehrs zu gewährleisten.
Das Batzel lässt die Fluggesellschaften jeden Abend ihre Flugzeuge untersuchen und die Resultate melden.
Wir erhalten dann und wann vereinzelt Meldungen, dass kleine Aschewolkenresten auf Flugzeugen vor allem äußerlich festgestellt worden sind. Das sind allerdings so geringe Mengen gewesen, dass es von unserer Seite her keine Maßnahmen brauchte.
Beeinträchtigt ist der Flugverkehr beim Flughafen Zürich trotzdem. 9 Starts und 9 Landungen fielen heute aus, sagt die Mediensprecherin der Flughafen Zürich AG, Sonja Zöchling.
Das ist wie ein Wintertag. Da gibt es zum Teil sogar mehr Annulationen.
Für den Fall einer erneuten Schließung des Luftraums könne man sich beim Flughafen nicht besser vorbereiten oder anders handeln als beim letzten Mal. Schon beim ersten Ausbruch des Vulkans hat die Fluggesellschaft Swiss einen Krisenstab eingesetzt, der über Flüge, Annullierungen oder Informationen entscheidet. Gestern und heute hat der Krisenstab 12 Flüge annulliert und will möglichst schnell informieren. Texte fürs Internet seien vorbereitet, es gebe auch einen SMS-Dienst für Passagiere. Zusätzlich sei mehr Personal auf Pikett, denn je mehr Flüge ausfallen, desto mehr Personal braucht es in den Callcenter, für die Webseite und im Flughafen im Transferbereich. Die Swiss bemerkt keine Verunsicherung der Passagiere und auch keinen Rückgang bei den Buchungen. Sie rätten Kundinnen und Kunden, sich zu informieren, via Internet oder wer seine Handynummer hinterlässt, kann via SMS informiert werden. Denn wie sich die Situation entwickle, könne niemand planen.
Schweizer Meistertitel Nummer 13 und Double Nummer 4. Nach dem Gewinn des Cups hat sich der FC Basel gegen IB auch noch den Meistertitel geholt. Der Erfolgsserie der Basler steht eine Serie von Enttäuschungen bei den Bernern gegenüber. Nachdem IB lange wie der sichere Meister aussah, hat der Club mit der Niederlage gestern seinen Ruf zementiert. Wenn's drauf ankommt, können die Young Boys nicht gewinnen. Erklärungsversuche im Beitrag von Sportredaktor Reto Held.
IB ist und bleibt die Nummer 2 im Schweizer Fußball. Nach 2008 und 2009 gibt es nun auch in diesem Jahr die Vizemeisterschaft. Dazu kommen 2 verlorene Endspiele im Cup. Und auch wenn Hans-Peter Latour, Fußballexperte von Schweizer Radio DRS, erst das Positive betont.
Lieber jetzt halt enttäuscht sein, weil man nach dran war, als enttäuscht, weil man weiter weg ist und keine Chance hat.
Trotzdem gilt, IB hat ein Problem, wenn es darum geht, entscheidende Spiele und damit Titel zu gewinnen.
Was man aber auch weiss, wenn eine Mannschaft jetzt 3-mal so nah dran war und es hat einfach nie ganz gelangt, es wird nicht einfacher. Also IB wird grosse Herausforderungen haben, in nächster Zeit für wirklich ganz vorne zu kommen.
Aus diesem psychologischen Grund, immer nur Zweiter zu werden, aber auch aus 2 anderen Gründen. IB verliert mit Sedou Doumbia den Torschützenkönig der letzten beiden Saisons. 30 Tore in dieser Saison, 20 in der letzten. Der Stürmer aus der Elfenbeinküste ist kaum 1:1 ersetzbar. Und dass auch Chiliapi der Mannschaft sehr fehlt, hat bereits die Rückrunde gezeigt, als er nur noch sporadisch eingesetzt wurde.
Das muss man irgendwie können auffangen. Und mit noch besserer Qualität im Umgang miteinander und so, dem sind auch Grenzen gesetzt. Also es braucht Zuzüge, wo der Mannschaft weiterhin Kraft oder eben noch mehr Kraft verleihen.
Und diese Zuzüge müssen auch gleich ein zweites Problem von IBE lösen. IBE braucht mehr Routine, sagt Hans-Peter Latour.
Ein Spieler, der halt Champions League-Erfahrung hat, international mit der Nationalmannschaft und so viel im Einsatz hat, die haben vielleicht in solchen Drucksituationen einen gewissen Vorteil. Und dort, wenn man IBE analysiert und auseinandernimmt, dort haben sie halt gewisse Defizite. Also, das kann man zum Teil aufholen, aber das muss man vielleicht zum Teil auch einkaufen.
Ein Problem, dessen sich die IBE-Führung bereits angenommen hat. IBE holte vor wenigen Wochen mit Christoph Spiecher einen Spieler, der genau diesen Ansprüchen entspricht. Um mit Basel mithalten zu können, müssten allerdings noch mehr solcher Spieler kommen. Stellt sich die Frage,
kann sich IBE das leisten? Also, wenn plötzlich die Kontinuität, die ja jetzt ist da war, die bis zum Vizemeister gelangt hat, das ist ja nicht nichts, oder? Aber wenn die jetzt gesteigert werden, darf man nicht gerade alles verlieren. Aber jetzt geht es einmal darum, die Verluste, die man wird haben, einigermassen probieren zu ersetzen. Und dann seid ihr noch nicht stärker.
Und damit auch in der nächsten Saison wahrscheinlich nur die Nummer 2 in der Schweiz. Weil es im Moment so aussieht, als ob der FC Basel seine Teamstützen größtenteils halten kann.
Er war der Hoffnungsträger für Millionen, Kevin Rudd, Australiens Regierungschef seit 2,5 Jahren. Bei seinem Amtsantritt versprach er unter anderem ernsthaft gegen den Klimawandel vorzugehen, die größte moralische Herausforderung unserer Zeit, wie er meinte. Aber Rudd enttäuschte. Nicht nur in der Umweltpolitik. Unterdessen ist er laut Umfragen vom populärsten Regierungschef seit Jahrzehnten zu einem der unbeliebtesten geworden. Australien-Korrespondent Urs Welterlin.
Er war im Klammergriff des australischen Star-Fernsehjournalisten Kerry O'Brien, als Premierminister Kevin Rudd die Fassung verlor. Mit aschgrauem Gesicht versuchte er, sich zu rechtfertigen.
Now it might be easy for you to sit and 7:30 report land and say that was easy to do. Let me tell you, mate, it wasn't.
Es möge einfach sein für ihn, den Journalisten, im Studio zu sitzen und zu sagen, es sei leicht gewesen. Lass dir sagen, Kumpel, es war nicht leicht, polterte Rudd und hämmerte die Faust auf den Tisch. Der Premierminister putzte O'Brien herunter, nachdem ihm dieser vorgeworfen hatte, seine Prinzipien über Bord geschmissen zu haben. Zuvor hatte die Rudd-Regierung Pläne für die Einführung eines Emissionshandelssystems aufs Eis gelegt. Der Entscheid sei ihm alles andere als leicht gefallen, meinte Rudd. Nach dem schwachen Ergebnis der Klimakonferenz in Kopenhagen und dem Veto der konservativen Opposition im Parlament habe ein Gesetz zur Einschränkung der Klimaemissionen keine Chance mehr gehabt. 3 Jahre nach seiner Wahl steht es denkbar schlecht um den Premier. Die Meinungsumfragen sind vernichtend. Wenn heute Wahlen wären, würde seine Labour-Partei verlieren, die konservative Opposition unter ihrem Führer Tony Abbott gewinnen. Noch vor ein paar Wochen stand Rudd ganz oben an der Spitze der Beliebtheitsskala. Aber sein Klimaentscheid brachte die Wende. Selbst seine größten Anhänger sind desillusioniert. Einige sagen sogar, Rudd sei eine leichte Version seines erzkonservativen Vorgängers John Howard. Sicher jedenfalls nicht der Reformer, als den er sich ausgegeben habe. Die Gründe? Rudd bricht ein Versprechen nach dem anderen. Beispiel Flüchtlinge. Nach einer anfänglichen Liberalisierung hat sich die australische Flüchtlingspolitik wieder deutlich zu Ungunsten der Asylsuchenden verschärft, wie bei Howard. Beispiel Ureinwohner. Rudd führt ein diskriminierendes Programm seines Vorgängers fort, gegen den Widerstand vieler Aborigines. Beispiel Klimawandel. Das Emissionshandelssystem war inhaltlich zwar schwach, aber immerhin ein Anfang für das Land mit dem weltweit größten Pro-Kopf-Ausstoß an Klimagasen. Trotzdem kuscht der Rat vor der Opposition und dem Druck der mächtigen Rohstoffindustrie. Er hätte auch einfach Wahlen ausrufen können. Ein Sieg wäre ein Mandat des Volkes gewesen, das Gesetz einzuführen. Stattdessen ist das Thema Umwelt wieder ganz nach unten gerutscht auf der Prioritätenliste seiner Regierung. Das klagt jedenfalls der Chef der Grünen, Bob Brown.
Well, the one thing about this budget, which it isn't, is green.
Das einzig Grüne am Budget fürs neue Jahr sei das Recyclingpapier, auf dem der Bericht gedruckt sei, meint er. Über 800 Millionen Franken hat die Regierung für Umweltmaßnahmen bereitgestellt. Zum Vergleich, 1,2 Milliarden gehen in die Unterstützung von Spitzensportlern. Wird Rad die Wahlen später im Jahr verlieren? Wahrscheinlich nicht. Denn die Alternative wäre auch für seine frustriertesten Anhänger noch weniger akzeptabel. Sein konservativer Widersacher Tony Abbott ist ein erklärter Klimaskeptiker. Sein bisher größter Beitrag zur Umweltdebatte war die Aussage, Klimawissenschaft sei nichts anderes als Mist.
»72 Familien aus 30 Ländern in zwei großen Häusern. Das ist die städtische Wohnsiedlung Brunnenhof in Zürich. Die Familien, die hier wohnen, kommen aber nicht nur aus verschiedensten Ländern, sondern auch aus unterschiedlichsten sozialen Schichten und sie haben alle mindestens drei Kinder. Damit dieses vielfältige Zusammenleben friedlich verläuft, hat sich die Siedlung ein einzigartiges Wohnmodell gegeben, das jetzt auch der Bund weiterempfiehlt. Zürich-Korrespondent Klaus Ammann hat sich in der Wohnsiedlung Brunnenhof umgehört.
Kindergartenkinder haben Pause und rennen auf den Spielplatz im Hof der Siedlung Brunnenhof. Vor 2,5 Jahren wurde dieser markante Bau der renommierten Architekten Gigon Guyer eingeweiht. Die eine Front gegen die Straße hin ist in braun und dunkelblau gehalten, die andere gegen Hof und Park von blau über gelb bis rot. Ein Ziel der meisten Architekturtouristen in Zürich. Doch speziell sei nicht nur die Architektur hier, sondern auch die Art, wie das Zusammenleben organisiert sei, sagt Katharina Barandun, die Sozialarbeiterin der städtischen Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, die diese Siedlung gebaut hat. Das hat für die Familien hier schon vor dem Einzug begonnen.
Da haben wir mit dem Unterzeichnen des Mietvertrags auch gleichzeitig ein Gespräch gehabt mit den Familien, den Kindern zusammen, was das dann bedeutet, in einer Siedlung zu leben, wo es viele Kinder hat und viele Menschen aus allen Teilen von der Erde. Und sie bereits mit eingebunden, dass es eine Mitbeteiligung braucht.
Dass von ihr hier mehr erwartet wird, als dass sie regelmäßig Miete zahlt, das hat Sabrie Tahirai, die mit ihrem Mann und drei Kindern hierher gezogen ist, nicht abgeschreckt. Im Gegenteil, sie hat schon kurz nach ihrem Einzug begonnen, innerhalb der Siedlung Gymnastik anzubieten.
Am Anfang war ich skeptisch, es sind ganz wenige gekommen, aber nach ein paar Monaten sind immer wieder mehr und mehr gekommen und jetzt habe ich viele Frauen, die einfach für 2 Stunden dort etwas für sie machen und in diese Richtung auch für die Familie, weil die Frauen mit vielen Kindern haben je wenig Zeit für sich selbst etwas zu machen.
Andere Eltern bieten andere Kurse an, schauen auf dem Spielplatz zu den Kindern oder kümmern sich um die Gestaltung des Außenbereichs der Siedlung. Doch nicht nur die Eltern sind im Brunnenhof aufgefordert, ihre Fähigkeiten ins Zusammenleben einzubringen. Auch die Kinder, sagt Sozialarbeiterin Katharina Barandun. Von denen wird beispielsweise erwartet, dass sie an den sogenannten Kinderhaussitzungen teilnehmen.
Wir laden die Kinder 2x im Jahr heute ein, um mit ihnen zu schauen, was ist euer Thema. Und am Anfang haben wir aber das Thema gegeben, nämlich es hat zu viel Schmutz im Treppenhaus. Und wir gehen davon aus, dass viel Schmutz ist von euch. Und es stört sie natürlich, es stört sie selber. Was können wir miteinander machen, dass es nicht mehr so verschmutzt ist? Und da haben wir ein halbes Jahr später klare Aussagen gehört von den Kindern, es ist jetzt nicht mehr so schmutzig, es gefällt mir jetzt besser.
Das Bundesamt für Wohnungswesen unterstützt die partizipative Form des Zusammenlebens, wie sie im Brunnenhof gepflegt wird. Beim Bund ist man überzeugt, dass dieses Modell Nachahmer findet, vor allem weil schweizweit immer häufiger verdichtet gebaut wird und grosse Wohnsiedlungen entstehen. In der Zürcher Brunnenhofsiedlung machen also alle mit. Aber leben die einzelnen Kulturen im Alltag tatsächlich miteinander oder einfach friedlich nebeneinander? Sowohl als auch, sagt die Schweizerin Daniela Hollenstein, die mit Mann und 3 Kindern hier wohnt.
Ich merke, dass mir der Kontakt zu den Schweizerinnen und zu den deutschsprachigen Frauen viel leichter fällt. Und trotzdem sehe ich aber auch, dass es nicht dabei bleibt und diese Abschottungen gibt, sondern dass es immer wieder überspringende Kontakte gibt.
Sabrie Tahirai sagt so.
Zum Beispiel, ich bin Albanerin aus Kosovo. Wir treffen uns mit Landsleuten, aber wir treffen uns auch mit mit allen Frauen, egal woher kommen die, und die sind sehr offen. Ich weiß nicht, ob das eine Ausnahme ist, aber ich bin sehr positiv überrascht, so Offenheit hier in die Siedlung gibt.
Klar gibt es im Brunnenhof, wie überall, wo so viele Menschen unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft zusammenleben, immer wieder Konflikte. Zum Beispiel in der Waschküche. Doch weil man sich kennt, lassen sich diese Konflikte offensichtlich leichter lösen als andernorts.
Das war eine Reportage von Klaus Ammann aus Zürich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.